Hallo und willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin der Stefan und bei mir ist die Ella.
Guten Tag, Stefan.
Und bevor wir einsteigen, erstmal, was ist denn der Podcast Löffelkraut überhaupt? Der Podcast Löffelkraut ist ein Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen, immer am Freitag, dem Löffelkrauttag, einen Lebensraum Mitteleuropas vorstellen. Eine Woche die Ella und eine Woche eben ich.
Also eine zwei Wochen ich und eine zwei Wochen du, sozusagen.
Vollkommen richtig. Und heute ist eben nicht nur die neue Folge, sozusagen, sondern es ist auch eine ganz besondere Folge. Und zwar werden LRT 09 und LRT 010 eine Doppelfolge.
Du hast es gesagt, LRT 010. Jetzt müssen wir es umbenennen.
Also, ja, mal gucken, wie wir das dann verfahren. Aber nee, eigentlich nicht. Also LRT 10. Dann, was ist eine Doppelfolge bei uns? Die Doppelfolge ist, wir werden zwei Lebensräume betrachten, die sich irgendwo ziemlich ähnlich sind, irgendwo aber auch überhaupt gar nicht. Und Ella wird eben heute den ersten Teil machen. Also sie stellt den ersten Lebensraum vor. Und ich werde dann in zwei Wochen den zweiten Teil sozusagen präsentieren und werde den dazugehörigen zweiten Lebensraum vorstellen.
Genau, so war es gedacht und so wird es hoffentlich auch passieren.
Richtig. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit. Also es bleibt nicht nur bei der spannenden Doppelfolge, sondern es ist eben auch so, dass wir für diese Folge und auch für die nächste einen Kooperationspartner hatten. Und zwar ist das der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e.V. Und an dieser Stelle wollte ich mich direkt schon mal bedanken beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. Der hat uns nämlich freundlicherweise mit der passenden Literatur zu den Lebensräumen unterstützt und war auch so als Ansprechpartner für uns da. Und wir werden auch dann am Ende nochmal kurz, denke ich, über wie immer über die Literatur sprechen und das ein oder andere Wort nochmal dazu sagen.
Genau.
Aber jetzt vorneweg schon mal ein großes Dankeschön dafür.
Auch von mir.
Dann gibt's jetzt, bevor wir in den nächsten oder bevor du mit dem heutigen Lebensraum anfangen kannst, noch ein paar Sachen, die wir abarbeiten müssen. Und zwar wurden wir auf der einen Seite ermahnt, wir haben schlechte Witze gemacht. Also ich wurde ermahnt, ich hätte einen schlechten Witz gemacht. Und da ich ja nicht doof bin, habe ich natürlich die Folge nochmal kurz etwas durchgehört. Und mir ist natürlich auch noch ein schlechter Witz aufgefallen, den du gemacht hast, Ella.
Oh oh.
Auf meinem Konto ist abzuarbeiten oder abzubezahlen ein schlechter Witz mit Kinderarbeit und Besenbinden.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und ich werde da gar nicht lange zögern und sage einfach mal hier so. Und bei dir, Ella, ist mir aufgefallen, irgendein Unsinn mit über sich hinausgewachsen, falls es jemand aufgefallen ist.
Also aus Fairnessgründen, es ging um die Weiden, um die Kopfweiden, die, wenn sie nicht gepflegt werden, dann wortwörtlich über sich hinauswachsen. Ich fand das voll gut.
War aber ein schlechter Wortwitz.
Ist in Ordnung. Also ich zahle auch 50 Cent, weil unsere Staatskasse ist ja leer. So, da muss jetzt mal wieder was rein. Das war jetzt die beste Folge bisher. Schon 1 Euro.
Und das, wir haben noch nicht mal angefangen sozusagen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, heute ist auch Potenzial für Wortspiele da.
Ich bin gespannt. Bevor wir jetzt aber wirklich dann gleich in die kommende Folge starten können, ist es eben so, dass wir noch eine fachliche Anmerkung bekommen haben. Und zwar wurden wir gefragt, warum denn der Wiederhopf in der letzten Folge LRT 08 zu den Kopfweiden nicht vorgekommen ist. Und es ist eben so, der Wiederhopf ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil er wird auf jeden Fall in einem Lebensraum, in einem bestimmten Lebensraum noch eine wichtige Rolle spielen. Aber er ist eben auch ein Halbhöhlen- oder Höhlenbrüter, also er nimmt beides an und auch jegliche Art von Höhlen. Und er ist nicht ganz so spezifisch wie der Steinkauz eben mit den Weiden verbandelt, möchte ich jetzt hier mal sagen. Und deshalb hat er in dieser Folge, in der letzten, keinen Platz gefunden. Aber er wird auf jeden Fall nochmal Platz finden, weil es auch ein toller Vogel ist. Und danke für die Anmerkung, möchte ich hier noch sagen. Und dann ist es soweit. Ihr habt alle darauf gewartet. Wir starten in die Folge und Ella, ich übergebe dir das Wort, sodass du anfangen kannst.
Okay, Dann, Stefan, habe ich mir für heute, weil das ja so eine besondere Folge ist, noch was Besonderes ausgedacht.
Es wird immer besonderer.
Ja, es wird echt besonders. Ich bin für diese Folge nämlich tatsächlich in Höhen hinaufgestiegen, von denen du träumen wirst, wenn ich dir jetzt das nächste Audio-Element vorspiele. Ich habe dir nämlich was mitgebracht von dort.
Jawollo.
Und zwar werde ich dir gleich zwei Aufnahmen vorspielen.
Mhm.
Und ich frage dich zwei Sachen. Erstens, was hörst du?
Mhm.
Und zweitens, wo ist der Unterschied zwischen den zwei Aufnahmen?
Ich pass mal auf.
Okay, dann kommt jetzt Aufnahme Nummer 1.
Okay.
Das war das Erste.
Gebimmel.
Bevor du was sagst, jetzt kommt noch das Zweite.
Deutlich helleres Gebimmel.
Ja, kannst du dir vorstellen, was für Gebimmel das war?
Also wir hatten das Erste, ich bin ja Experte in Glocken, ne? Das weißt du noch nicht, aber das ist so.
Das ist mir wirklich neu, ja.
Ja, pass auf. Also das Erste, das waren sehr große Glocken. Das lässt sich dann auch auf große Tiere schließen.
Okay.
Das heißt, wir reden da wahrscheinlich von Kuhglocken oder Ähnlichem. Und die zweiten, diese deutlich helleren Glocken, heller heißt normalerweise kleiner und damit eben auch kleinere Tiere. Da gehe ich mal davon aus, dass es sich da um Ziegen oder Ähnliches handeln könnte.
Da lasse ich dich jetzt aber im Ungewissen, ob du damit recht hast oder nicht.
Es war so hochgepokert.
Wir werden das im Laufe der Folge auflösen.
Oh mein Gott.
Okay, aber gute, schöne Einschätzung schon mal.
Ja, mehr kann ich nicht machen.
Wunderbar, hast du gut gemacht.
Danke.
Weil du jetzt schon von Glocken, von Tieren gesprochen hast, jetzt kann man sich wahrscheinlich denken und gut, der Titel wird es auch verraten. Wir begeben uns heute in einen Lebensraum, in dem Tiere mit Glocken allgegenwärtig sind, und zwar auf die Alm. Im Oberbayerischen heißt das Alm, im Allgäuerischen redet man hier von Alp oder Alpe. Ich werde jetzt einfach aus Nichtverwechslungsgefahrgründen in Zukunft immer von Almen und Alm sprechen. Ich meine aber ausdrücklich die Allgäuer Alp und Alpe mit. Eine Freundin von mir, die aus dem Allgäu kommt, hat gesagt, da schauen dich alle schief an, wenn du von der Alm redest und nicht von der Alp. Aber es sei mir verziehen, ich meine immer beides.
Ich denke auch in Restdeutschlands ist Alm eher der Begriff, der höchstwahrscheinlich die meisten Leuten bekannt ist.
Da magst du recht haben, ja. Woher kommt jetzt der Name Alm? Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen von Albe oder Alpe und bezeichnet ursprünglich einen hohen Berg und insbesondere die hochgelegenen Bergweiden, also die Weiden, die weit oben in den Bergen liegen. Und daher ist auch der Name des Gebirgszugs Alpen gekommen und hat also ursprünglich nur die nutzbaren Weideflächen in diesen Bergen bezeichnet und das hat sich dann später auf den ganzen Gebirgszug übertragen.
Spannend.
Ja, das fand ich auch sehr spannend. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das rausgefunden habe. Ist interessant, weil man eben erst nur die bewirtschafteten Flächen bezeichnet hat und heute ist das aber der ganze Gebirgszug. Was sind jetzt Almen überhaupt, dass wir da einmal eine feste Definition haben? Almen sind Weideflächen im Hochgebirge, die als zusätzliche Weidefläche fürs Vieh genutzt wird. Rührt daher, dass die Flächen im Tal, wo meistens die Höfe liegen, dann für andere Dinge wie Ackerbau oder für Mähwiesen genutzt werden können, aus denen man dann einen Futtervorrat für den Winter anlegen kann. Und Almwirtschaft ist in den Gebieten, in denen sie betrieben wird, auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit gewesen, sehr lange Zeit. Warum genau? Dazu später mehr. Und diese wirtschaftliche Notwendigkeit der Almnutzung führte irgendwann sogar zu einem Almzwang, dass Bauern vorgeschrieben wurde, wie viel Vieh sie mindestens auf die Almen auftreiben müssen. Und das war dann so eine Art Schutz vor Übernutzung der Tallagen. Und gleichzeitig wurde eine ausreichende Nutzung der Bergweiden garantiert. Also es gab lange Zeit fest vorgeschriebene Strukturen, wie Almwirtschaft zu betreiben ist.
Okay, also war es eben so, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, dass man eben eigentlich die Tallagen um die Almen erweitert hat, um eigentlich im Sommerhalbjahr eine Ertragssteigerung herzubekommen.
Also dazu habe ich noch was. Geduld dich kurz, dann wird es dir erklärt werden.
Okay, gut.
Okay. Wir schauen uns jetzt nämlich erstmal die Geschichte der Almwirtschaft an, wie die entstanden ist. Und dann wird, glaube ich, einiges klar werden. Ich möchte jetzt zuerst fragen, was glaubst du, seit wann gibt es die Almwirtschaft so in ihren groben Zügen?
Also, dann greife ich mal tief in meine Wissensgeldbörse. Ich weiß von der Kulturlandschaft, dass viele Gebiete erst im Mittelalter dann überhaupt genutzt wurden, weil es eben notwendig war durch die steigenden Bevölkerungszahlen. Bevor um das jetzt etwas zu spezifizieren, würde ich jetzt einfach mal schätzen, irgendwann im 16. Jahrhundert sind die Menschen draufgekommen, oh, da oben gibt es auch noch Fläche, die können wir noch mitnutzen.
Also ich verstehe die Herangehensweise, aber du liegst leider völlig falsch.
Dann ist es so, dass irgendwann in der Jungsteinzeit schon Menschen darauf gekommen sind, die Höhenlagen zu nutzen.
Und selbst das ist noch zu jung.
Uiuiuiui.
Also ich glaube, da hast du dich ein wenig verschätzt, mein Lieber. Wir müssen so weit zurück wie du letzte Folge, und zwar ins Neolithikum, wo Ackerbau und Viehzucht nach Mitteleuropa kamen, und zwar aus dem vorderen Orient. Und diese Entwicklung ist ungefähr 7000 vor Christus am südlichen Alpenrand angelangt. Und da beginnen sich jetzt also Bauern, also Menschen, die vom Ackerbau und von der Viehzucht leben, in dieser Lebensweise sind, die beginnen sich dort anzusiedeln, und im Jahr 5500 vor Christus waren die Alpen von der Südseite her dann schon relativ dicht besiedelt. Wir befinden uns da so in Norditalien und auch Teile Frankreichs, Grenze an den Alpenbogen, und das sind Gegenden, die im Herbst und im Frühjahr gute Weidemöglichkeiten bieten für die Menschen, die eben jetzt Tiere halten. Aber im Sommer ist es dort einfach zu trocken. Und da haben sich jetzt die oberen alpinen Matten angeboten, also die Gegenden, die oberhalb der Baumgrenze liegen, weil da sehr lange Schnee liegt, und die werden erst im Hochsommer, wenn es unten zu trocken wird, gerade erst schneefrei. Mhm. Und dann haben die Menschen angefangen, ihr Vieh im Sommer auch über große Distanzen auf diese hochgelegenen Weiden zu treiben. Und so ist dann dort ungefähr der Anfang der Almwirtschaft zu verorten. Also wir befinden uns 5500 vor Christus.
Das ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Region, ne? Also da, das sind die Notwendigkeiten, die aus dem Klima entstehen, ganz andere, wie ich das jetzt eigentlich in Mitteleuropa verorten würde, wo wir uns ja normalerweise befinden.
Da hast du recht. Ich habe jetzt mal den Alpenbogen großzügig dazugezählt, weil die Süd- und die Nordseite tatsächlich eng zusammenhängen.
Es ist ja dann wahrscheinlich auch wirklich schon Almwirtschaft, was diese Leute betreiben. Aber weißt du denn, wann dann die Almwirtschaft nach Mitteleuropa kommt?
Ja, kommt gleich im nächsten Schritt.
Ah, schön.
Wir springen jetzt ungefähr knapp 2000 Jahre nach vorne ins Jahr 3800 vor Christus.
Also immer noch weit weg.
Immer noch weit weg. Das ist jetzt die späte Jungsteinzeit oder auch die frühe Kupfersteinzeit. Das ist die, die danach kommt. Das heißt, wie der Name schon sagt, die Kenntnis von Metallverarbeitung kommt auf. Das verbessert die Lebensbedingungen der Menschen, weil sie zum Beispiel jetzt Metallwerkzeuge herstellen können und besser jagen können. Und damit weiten die Menschen jetzt ihren Radius aus, weil es mehr Menschen gibt. Und sie dringen auch auf die, zumindest von diesen Bauerngesellschaften, unbesiedelten nördlichen Alpenbereiche vor. Und das heißt, damals waren die Menschen auf der Suche nach neuen Weidegebieten und drangen eben in die Hochalpen vor, bis in die nördlichen Alpentäler. Und in diese Zeit fällt ein Mann, den du ganz sicher kennst.
Ötzi.
Sehr gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das so schnell rauskriegst.
Ich habe vorher schon überlegt, den Ötzi-Witz zu machen.
Dann ist jetzt die Chance dafür.
Nee, weil da muss ich Geld für zahlen. Deshalb habe ich mir vorher gespart und habe es nicht gesagt.
Okay, du bist dir sicher, dass du nicht noch 50 nee, Cent zahlen willst.
Und gut. Erklär mir einfach, was Ötzi mit den Almen zu tun hat.
Also Ötzi kommt genau aus der Zeit, in der die Menschen in die Nordhälfte der Alpen vorgedrungen sind. Hm. Und Ötzi wird nach neuestem Stand der Forschungen einer bäuerlichen Kultur zugerechnet. Also es könnte sein, dass er einer dieser Bauern war, die mit seinem Vieh auf der Suche nach neuen Weidegründen eben bis nach, also Ötzi wurde ja in der
im Ötztal gefunden.
Nein, also ja, irgendwie schon am Thiesenjoch in der Region Tirol, Südtirol, direkt auf der Grenze, wird heute noch Südtirol gerechnet. Also vielleicht war ja einer dieser Bauern, der neue Weidegründe gesucht hat.
Spannend.
Ja, mit dieser langen Geschichte, die man jetzt noch länger weitermachen könnte, aber ich kürze das jetzt hier ein bisschen ab, ist klar, dass sich diese Almwirtschaft im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer weiter verkomplexisiert hat.
Genau das.
Also komplexer geworden ist und sich ein ganz eng verzweigtes System aus Ackerbau und Viehzucht entwickelt hat. Und im Grund sieht es folgendermaßen aus. Im Tal gibt es den Heimathof. Aber die Talflächen, die sind sehr, sehr schmal. Wenn du von oben auf die Alpen schaust, dann hast du den Talboden, der nutzbar und halbwegs nutzbar ist, der macht nur 10-15% der gesamten Fläche aus. Der Rest sind steile Hänge und Ähnliches, auf denen du keinerlei Landwirtschaft betreiben kannst. Mhm. Und die Almflächen, die jetzt aber eben zu dem Zeitpunkt nicht zählen. Also 10-15% sind nur die Talböden. Und was meinst du, warum kann man nur die Talböden verwenden und den Rest nicht?
Also hat wahrscheinlich auf der einen Seite mit den Böden zu tun.
Genau, ja. Weil
dann wahrscheinlich mit den Höhenlagen und dem Klima.
Ja.
Und vielleicht dann eben auch noch mit der Art der Bewirtschaftung, die möglich ist. Also oben ist es einfach zu beschwerlich.
Ja, eben, also wenn man es jetzt mal jetzt praktisch überträgt, ist es einfach zu steil. Du hast teilweise ja nur Felswände mit ganz wenig Boden.
Das
oder
meine ich mit dem Boden.
Genau, richtig, genau. Das, da meinen wir dasselbe.
Mhm. Und aber vielleicht sollten wir es noch erklären.
Also es ist in den meisten Fällen einfach zu steil. Boden würde, wenn er bearbeitet wird, ja offen liegen. Also man hat keine geschlossene Grasnarbe und dann würde der sehr schnell wegerodieren aufgrund dieser steilen Hanglage. Und genau, es ist einfach zu wenig davon da.
Sind wir uns einig?
Sind wir uns einig, genau. Und jetzt kommt aber noch dazu, dass du nicht mal den gesamten Talboden bewirtschaften kannst. Kannst du dir da auch Gründe vorstellen?
Ja, vielleicht, weil manche Stellen dann eben durch die hohen Niederschläge zu feucht sind.
Oh, da bist du gut, aber nicht die hohen Niederschläge, sondern was anderes. Es sind nicht die Niederschläge, es gibt noch anderes Wasser.
Der Grundwasserspiegel, der zu hoch liegt?
Das ist damit in der Mitte, nicht Grundwasser und nicht von oben, sondern
die Flüsse?
Genau. Ja, durch die meisten Alpentäler fließen ja Flüsse und die nehmen meist schon einen großen Teil der Talfläche ein. Und dann haben sie natürlich noch regelmäßige Überschwemmungsgebiete, die du auch schlecht bewirtschaften kannst, die einfach zu nass sind oder wo die Ernte mit Sicherheit verloren gehen wird im Laufe des Jahres. Und aus solchen Gründen kannst du auch nicht den gesamten Talboden nutzen. Also alles in allem ist klar, wenn du in solcher einer Umgebung mit solchen naturräumlichen Gegebenheiten irgendwie Landwirtschaft betreiben möchtest, dann musst du die höheren Stockwerke im Gebirge irgendwie mit einbeziehen, sonst reicht es nicht.
Okay.
Aber in diesen höheren Stockwerken kommt jetzt was dazu, was du gerade erwähnt hast.
Das Klima.
Genau. Es ist sehr lange sehr kalt und sehr früh sehr kalt. Also es gibt nur eine sehr kurze Vegetationszeit, in der Pflanzen wachsen können. Aber was ein Pluspunkt sozusagen ist, oben auf diesen hochgelegenen Flächen gibt es manchmal oder eigentlich sogar relativ häufig sehr flache, ausgedehnte Ebenen oberhalb der Baumgrenze, die man nicht mehr großartig für irgendwie Weidegang herrichten muss, sondern wo man seine Tiere einfach draufschicken kann. Es ist keine Rodung nötig oder so.
Das sind dann schon die alpinen Matten?
Ja, das sind genau die alpinen Matten. Und damit gibt sich dann eine Ergänzung aus dem kleinen und intensiv genutzten Räumen im Tal und den großen, ausgedehnten und extensiv genutzten Hochflächen im Gebirge.
Zu den alpinen Matten vielleicht nochmal. Wieso gibt es die da oben und was ist das genau?
Also ich würde vorschlagen, so ganz ausführlich machen wir da mal eine eigene Folge, aber kurz und schnell. Alpine Matten sind die grasartig bewachsenen Bereiche oberhalb der Baumgrenze. Das heißt, dort ist es einfach zu kalt, zu windig, zu wenig Boden und Ähnliches für Bäume. Es können dort nur Zwergsträucher und noch kleinere Dinge wachsen. Und das ist auch eine sehr spannende Region, die wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Aber deswegen sind die baumfrei und man muss die nicht erst künstlich roden, was natürlich nochmal Vorteil ist, wenn du Almbauer bist. Und
weil ich mein Vieh eigentlich direkt draufschicken kann und die können finden gleich was zum Grasen.
Genau, und wie ich vorhin schon gesagt habe, die sind auch dann im Hochsommer gerade schneefrei und es passt alles sehr gut vom Timing her.
Also das ist bei uns auch so und nicht nur in den südlicheren Gebieten.
Also in den südlicheren Gebieten ist es deutlich ausgeprägter. Bei uns ist es aber auch so, dass diese hochgelegenen Gebiete erst sehr spät schneefrei werden. Ja. Das heißt, alles in allem, die Hauptproduktionszeit für Lebensmittel ist im Hochsommer. Die da produzierten Lebensmittel müssen dann aber für den ganzen Winter haltbar gemacht werden. Und was ist das Weideprodukt schlechthin?
Käse.
Genau, und aus was entsteht der?
Milch.
Richtig, und das kannst du natürlich von allen Weidetieren benutzen. Also ob das jetzt Schafe sind, wie es in der Anfangszeit, in der Steinzeit meistens waren, Ziegen oder auch Kühe. Von allen kannst du Milch machen, aus allen kannst du Käse machen. Und so entsteht eben der typische Almkäse als das haltbar gemachte Almprodukt.
Cool.
Dann jetzt von der Geschichte in die Gegenwart. Die Blütezeit der Almwirtschaft liegt jetzt schon mehr als 100 Jahre in der Vergangenheit. Also man sagt so etwa nach dem Zweiten Weltkrieg geht die Bedeutung der Almwirtschaft in Bayern zumindest aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Also es werden jetzt große Maschinen eingesetzt und werden immer größere zusammenhängende Flächen bewirtschaftet. Damit gehen die Almflächen zurück und seither stetig, also schon seit dem Zweiten Weltkrieg spätestens. Es gibt sogar schon Tendenzen seit Mitte des 18. Jahrhunderts, dass Almen immer mehr aufgegeben werden. Interessanter und besorgniserregenderweise führt das aber zu zwei besorgniserregenden Tendenzen. Einerseits sind Almen, die gut erreichbar sind, weil sie zum Beispiel über Forstwege oder ähnliches für Autos erreichbar sind und auch die Tallagen, also die gut erreichbaren Tallagen, einer Intensivierung ausgesetzt. Und andererseits werden stark abgelegene Almen, die also schwer zu erreichen sind, aufgelassen. Das heißt, sie werden aufgegeben und nicht mehr bewirtschaftet, weil es sich auch wirtschaftlich kaum mehr rentiert, da noch unter großem Aufwand Tiere hin zu manövrieren. Und was diese zwei Tendenzen ausmachen, dazu jetzt mehr. Das eine ist die Übernutzung, das andere die Unternutzung.
Eben durch Intensivierung und Nutzungsaufgabe dann.
Genau.
Das ist ja mal was, was man ja aus mehreren Lebensräumen kennt, die eben durch die Kultur eigentlich zuerst entstanden sind, ne?
Ja, was du hier schon merkst, wir sind, auch wenn wir in den Alpen sind, die man ja so mit Natur pur verbindet, in einer seit langer Zeit vom Menschen geprägten Kulturlandschaft unterwegs.
Zumindest zum Teil.
Zumindest
also
zum
mit
Teil.
Auf Almen auf jeden Fall.
Genau.
Aber ich denke, es gibt ja auch dann andere Lebensräume in den Alpen, wo es eben genau gegensätzlich ist.
Ja, hast recht, aber wir bewegen uns ja heute in den Almen, auf den Almen. Okay, also zu den zwei Tendenzen, Über- und Unternutzung. Was passiert bei einer Übernutzung von einer Alm? Wenn wir uns jetzt vorstellen, da stehen Rinder drauf, höhere Viehbestände, als das früher der Fall war. Heutzutage sind das meistens auch schwerere Rassen, also nicht die kleinen, die da früher für verwendet wurden, sondern zum Beispiel Fleckvieh, was deutlich schwerer und größer ist, dann kann, muss nicht, aber das kann zu einer Bodenverwüstung durch Trittschäden führen. Das heißt, der Boden wird so stark aufgetreten, dass er beim nächsten Starkregen und dem starken Gefälle, was wir in den Bergen haben, einfach weggeschwemmt wird. Und wenn wir da jetzt Schafe draufstehen haben, da sieht man ein anderes Problem ganz deutlich. Schafe beißen Pflanzen immer direkt über den Boden ab. Das ermöglicht ihnen das Finden von genug Nahrung in sehr, sehr kargen Landschaften. Aber wenn ich jetzt einen höheren Schafbestand habe, dann kann das dazu führen, dass sich die Vegetationsdecke nicht mehr erholen kann, nicht mehr nachwachsen kann. Und auch das führt dann zu einer verstärkten Erosionsgefahr und eben die Vegetation kann sich nicht mehr erholen.
Das heißt, beide Male werden hier Schäden in der Grasnarbe verursacht, die dann eben zum Abtragen des Bodens führen in diesen steilen Hanglagen.
Genau, also auf jeden Fall bei den Trittschäden, bei der Vegetationsdecke bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber
im Endeffekt die Grasnarbe ist es ja auch, die darunter leidet.
Ja, auf jeden Fall, weil wir stellen, also ich würde mir vorstellen, dass Pflanzen, wenn sie immer, immer unten abgebissen werden, die kommen nie zum Blühen, die sterben irgendwann ab, dann wird es da auch offen. Ja, genau. Das sind also Probleme, die durch eine Übernutzung, durch Intensivierung entstehen. Zur Unternutzung, da gibt es auch einige Probleme. Wenn wir jetzt eine Alm haben, stell dir eine Alm vor, da stehen nur sehr, sehr wenig Tiere drauf. Die können sich dann also aussuchen, was sie fressen wollen. Und die gehen natürlich zu den Leckerbissen, zu den Pflanzen mit dem höchsten Futterwert und lassen alles andere, was vielleicht nicht so lecker ist, einfach stehen. Das führt über längere Zeit dazu, dass sich nur wenige robuste Arten durchsetzen und insgesamt führt das auf der Almfläche zu einer Artenverarmung. Und außerdem sinkt dann der Futterwert, weil ja immer die Pflanzen mit dem hohen Futterwert weggefressen werden und nur das übrig bleibt, was die Tiere nicht so gern fressen. Das ist ein Problem. Ein weiteres Problem der Unternutzung. Viele Almen liegen heute unterhalb der natürlichen Baumgrenze. Das heißt, sie sind einmal künstlich durch Rodung entstanden und würden, wenn man sie jetzt nicht mehr bewirtschaftet, also hier geht es wirklich um eine Aufgabe von Almen, dann würden sie wieder zuwalden. Das ist was, was wir in der allerersten Folge, wenn ich mich richtig erinnere,
natürliche mal Sukzession.
Genau, besprochen haben. Die Sukzession läuft an und am Ende der Sukzession steht in den allermeisten Fällen ein Waldstadium. Ist nicht immer der gleiche, also hier wäre das wahrscheinlich irgendein Berg, Fichtenwald oder sowas. Aber am Ende steht ein Wald und damit verschwinden alle Arten, die Licht brauchen. Und da hätten wir eine ganze Menge auf den Almen. Zum Beispiel verschiedene Enzianarten. Mhm. Hier würde ich gerne Klammer aufmachen. Du kennst bestimmt den Enzian aus, oder diesen Schnaps aus Enzian, oder?
Ja, ist mir bekannt.
Und da hat man doch immer so eine Flasche mit einem blauen Enzian drauf im Kopf. Mhm. Aber das
kleines
ist gar nicht.
Blaues Blütlein.
Genau, aber das ist gar nicht der Enzian, aus dem der Schnaps gemacht wird. Weil der ist ja sehr klein und da würde man fast nichts rausbekommen. Eigentlich wird dieser Schnaps aus dem gelben Enzian, der heißt Genziana lutea, gemacht. Und zwar aus seinem Rhizom, also aus der Wurzel. Der ist auch wesentlich größer und damit wesentlich ergiebiger. Und das ist also so ein bisschen irreführend, wenn auf den Flaschen immer dieser blaue Enzian drauf ist.
Das heißt eigentlich nur ein Marketing-Gag, weil man den blauen eben kennt. Und der gelbe sieht nicht so toll aus und deshalb drucke ich den einfach nicht drauf.
Also ist vielleicht nicht so krass wiedererkennbar wie der blaue. Ja, ja, wahrscheinlich.
Ja, man kennt eben den blauen.
Und übrigens, der blaue ist natürlich auch wieder, gibt ganz viele verschiedene kleine blaue Enzianarten. Aber das nur mal so am Rande und ich würde jetzt hier die Klammer wieder zumachen.
Sehr gerne.
Und dann kommen wir zurück zu den lichtliebenden Arten. Es gibt ja auch Tiere, die lichte Bereiche brauchen. Kennst du da eins?
Normalerweise sind es eben die Schmetterlingarten, die da ganz groß immer mit angeführt werden.
Ja, aber denk mal eine Nummer größer und in der Kategorie, die wir gerne in diesem Podcast anführen.
Dann sind wir wahrscheinlich bei den Vögeln.
Richtig.
Aber welcher Vogel ist denn lichtliebend? Also das ist ja dann wahrscheinlich eher gar nicht so lichtliebend, sondern einfach nur kein Bock auf Wald.
Ja, könnte man auch sagen, ja.
Aber kein Bock auf Wald trifft für viele Vögel zu. In den Alpen nicht ganz so viele. Wahrscheinlich die, na, wie heißen sie? Aber das sind keine Arten der Almen. Aber verrat's mir doch einfach.
Ich möchte auf die Birkhühner hinaus.
Ja, die sind dann schon irgendwie Folger der Almenwirtschaft.
Ja.
Oder eben wahrscheinlich dann eigentlich hier alpine Mattenbewohner.
Also nein, nicht ganz, weil sie kommen nur bis zur Baumgrenze vor. Darüber hinaus eigentlich nicht mehr.
Spannend.
Birkhühner sind eigentlich Bewohner von Moorrändern, von Heiden, Waldlichtungen.
Okay. Ja.
Also das ist so ihr eigentlicher Lebensraum.
Da sind wir dann einfach in den ja, passt wunderbar.
Ja, sie haben passt sich wunderbar. Die Almen als Lebensraum erschlossen, der vom Menschen künstlich offen gehalten wird.
Ja, und damit hat sich dann wahrscheinlich durch die Almwirtschaft der Lebensraum für diese Tiere erst eigentlich so richtig erweitert.
Genau, also kann man so sagen und im Gegenzug natürlich auch, die Birkhühner sind in Bayern heutzutage vom Aussterben bedroht und dadurch, dass jetzt auch noch viele Almen aufgegeben werden, ist das natürlich keine förderliche Entwicklung. Was ich jetzt aber noch gerne anbringen möchte, ist die Birkhühner, wie die aussehen, also Weibchen, also Hühnervögel, ja, das heißt alles etwas, ich nenne das jetzt mal klobiger, schauen halt mehr nach Huhn als nach Vogel aus und die Weibchen sind ganz unauffällig so graubraun gescheckt und kaum zu sehen. Die Hähne sind aber sehr auffällig, die sind zum Großteil schwarz und haben über den Augen so einen roten Streifen, sieht fast aus wie so eine dicke Augenbraue und die haben weiße Unterschwanzdecken. Unterschwanzdecken heißt, der Schwanz ist von unten weiß.
Aha.
Den siehst du aber nur, wenn sie balzen. Dann stellen sie den nämlich zu so einer Art Rad auf, wie ein Pfau. Und dann präsentieren sie diese weißen Unterschwanzdecken. Und die Balz ist jetzt auch der Punkt, wo sie diese offenen Flächen so brauchen, weil in Mooren und an diesen Heidenlebensräumen sind immer ihre Balzplätze. Die sind seit Jahrhunderten die gleichen. Da kommen immer die Birkhühner zusammen und balzen. Also die Männchen balzen um die Weibchen, um die Gunst der Weibchen. Die sitzen dann auf irgendeinem Baum am Rand. Also sie brauchen schon auch irgendwie erhöhte Warten, aber sie sitzen dann am Rand und gucken den Männchen zu und dann suchen sie sich eins aus. Und für diese Balz unter anderem brauchen die Birkhühner eben einen offenen Lebensraum, in dem sie balzen können.
Ja, klingt total spannend und was ich an dieser, du hast jetzt den Birkhahn total hervorgehoben, aber was wir an dieser Stelle, also ich hätte noch ein Foto von dem Birkhuhn parat, was man dann vielleicht auf Instagram zur Verfügung stellen könnte.
Das können wir auf jeden Fall machen.
Oder eben einfach mal hochladen, falls das auch jemanden interessiert, wie das langweilige Birkhuhn aussieht.
machen wir auf jeden Fall. Ich finde, das hat auch ein Recht, nur weil es jetzt nicht so hübsch ist, aber finde durchaus.
Schönheit liegt ja bekanntermaßen auch im Auge des Betrachters.
Das stimmt. Also zurück, wir waren bei diesen zwei Tendenzen Über- und Unternutzung bzw. Nutzungsaufgabe. Wir können also zusammenfassen, beides führt auf seine eigene Art und Weise zu einem Rückgang der Artenvielfalt auf den Flächen.
Auch wieder was, was man ja auch von anderen Lebensräumen dann eben kennt.
Ja, das Muster ist immer dasselbe, wie du gesagt hast. Okay, dann möchte ich jetzt gerne ein Kapitel aufmachen, das heißt die Bedeutung der Almwirtschaft für Naturlandschaft und Gesellschaft, so als Überbegriff.
Jetzt wird's kurios.
Wie ich am Anfang ja gesagt habe, die Almen entstanden eigentlich zur Existenzsicherung der Bevölkerung. Also das hatte eigentlich ernährungssicherungstechnische Gründe. Mhm. Aber heutzutage finden sich auf den Almen eine Menge gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Die Enzianer und die Birkhühner waren da nur Beispiele. Bekannter ist vielleicht noch das Edelweiß, das auch auf Almen vorkommt. Was man vielleicht, wenn man in den Alpen mal unterwegs war, auch kennt, sind Murmeltiere, die auch auf den Almen zu Hause sind. Und interessanterweise sind die Dichten von Steinadlerbrutpärchen in den Gebieten am höchsten, in denen auch am meisten Almflächen vorkommen. Das sind also alles Tiere, die irgendwie eng mit den Almen verbandelt sind.
Gibt es da für den Steinadler einen Zusammenhang, den man irgendwie schon herausgefunden hat, warum das so ist?
Also ich kenne ihn nicht. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass es halt leichter zu jagen ist, wenn du eine offene Landschaft hast, weil du dann besser siehst, was sich da unten bewegt.
Oder einfach, weil die Wildtierbestände da noch hochgehen, weil eben mehr Grün da ist, also Gämse, Ähnliches.
Das kann natürlich auch sein, ja. Ich weiß gar nicht, was ein Steinadler jagt. Also bis wie groß der kann, sozusagen.
Gämse, Ähnliches.
Also Murmeltiere auf alle Fälle. Da hätten wir ja schon mal einen Zusammenhang.
Wüsste jetzt auch nicht genau. Obwohl das Murmeltier dann einfach auch durch seine Lebensweise ja dann von den Höhenlagen begrenzt ist. Also die Offenhaltung alleine tut es da nicht. Weil wenn die Sommer zu heiß und zu lang werden, dann macht das Murmeltier das auch nicht mit.
Mit seinem dicken Pelz meinst du?
Nee, genau, weil es eben so eine Eiszeitreliktart ist, die eben noch in den Höhenlagen vorkommen kann.
Ah, hat sich jemand informiert?
Ja, nee, ist Allgemeinwissen.
Ach so, okay. Die ganze mögliche Artenvielfalt entfaltet sich auf einer Alm, aber erst, wenn unterschiedliche, Bereiche vorhanden sind, also nicht nur sehr fette Wiesen und Bereiche, in denen es viel zu fressen gibt, sondern auch mal magere Stellen, trockenere Stellen, nassere Stellen, wie kleine Moore zum Beispiel, Felsenanteile, es darf auch mal Brachflächen in kleinen Teilen geben, es dürfen auch Wälder mit drin sein, also wenn so eine Alm aus vielen verschiedenen Bereichen besteht, erst dann kann sich ein Mosaik ausbilden und das bringt dann diese hohe Artenvielfalt, die wir heute auf den Almen finden können.
Also eigentlich ist die Alm ein Lebensraummosaik aus verschiedenen Lebensräumen, die ineinander verschachtelt werden.
Im Optimalfall ja.
Heute?
Heute kann man immer noch sagen, es gibt Optimalfälle und nicht so Optimalfälle. Okay. Aber im Optimalfall können, sagt das Landesamt für Umwelt, über 250 verschiedene Vegetationstypen, also Pflanzengesellschaften, im bayerischen Alpenraum dokumentiert werden, also so im gesamten Überblick.
Mhm.
Und da sind aber vor allem diese ertragsschwächeren Bereiche, die sehr nass oder sehr trocken sind und die Almwälder, die besonderen Artenvielfalt, Hotspots. Das Landesamt für Umwelt macht dann so diese Zusammenfassung, dass kein anderer landwirtschaftlicher Nutzungsbereich Bayerns einen ähnlich hohen Anteil an kartierten Biotopen aufweist wie die Almflächen.
Das bitte jetzt nochmal auf Deutsch.
Ja, das Landesamt für Umwelt kartiert wertvolle Biotope.
Ja.
Da gibt es die Biotopkartierung in Bayern und auf den Almen gibt es die mit Abstand die häufigsten kartierten Biotope im landwirtschaftlichen Nutzungsbereich. Das heißt, Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, sind nirgendwo so artenvielfältig wie die Almen. Also alles im Flachland kann da nicht mithalten.
Hm. Können jetzt aber auch daran liegen, dass eben nur da Menschen hingehen, die kartieren.
Könnte man meinen, aber ich weiß zufällig, dass die Biotopkartierung in Bayern auch außerhalb der Alpen stattfindet.
Okay, dann ist das schon mal ausgeschlossen.
Ich hätte jetzt noch einen kleinen Punkt, den ich gerade übersprungen habe. Und zwar ist die Vielfalt, die mit den verschiedenen Gesellschaften, die kann man noch differenzieren, wenn man unterschiedliche Tiere auf die Almen schickt. Also Tiergattungen haben verschiedene Vorlieben, verschiedene Fressverhalten. Und so kann man zum Beispiel auch schon mit unterschiedlichen Rinderrassen Unterschiede bewirken. Also zum Beispiel, ich habe mich da mit einem Almerer, also der Mensch, der sich dort auf der Alm um die Tiere kümmert, unterhalten. Und der hat mir erzählt, er hat in seiner Herde Fleckvieh. Und das sind die Feinschmecker. Die fressen nur die saftigen jungen Spitzen. Und er hat in seiner Herde aber auch Murnau-Werdenfelser. Das ist eine relativ alte Rinderrasse, die auch auf die Almen gehört ursprünglich. Und die, hat er immer gesagt, die räumen auf. Also die fressen das, was das Fleckvieh verschmäht. Und so kriegst du mit unterschiedlichen Rinderrassen auch schon eine ganz unterschiedliche Beweidung der Fläche hin. Und hier kommen wir jetzt zum Glockengebimmel vom Anfang. Denn ich habe dir ja zwei Aufnahmen vorgespielt. Und die erste Aufnahme waren Kuhglocken.
Wusste ich doch.
Kühe. Weißt du, wie Kühe fressen? Also wie das aussieht?
Also jetzt muss ich mal, also ich wusste das mal, jetzt muss ich gucken, ob ich es wieder hinbekomme. Also eine Kuh ist irgendwie, das sind die Ziegen. Also die Kühe, glaube ich, das sind die mit ihren, die Pferde. Erklär es mir, ich krieg's nicht hin. Aber also, ich weiß, dass es eben bei den vielen Tieren eben Unterschiede damit gibt, wie sie das machen.
Genau.
Und du wirst es jetzt gleich erklären.
Also Kühe rupfen mit der Zunge. Die haben eine sehr lange Zunge, mit der umschlingen sie dann immer so Büschel und rupfen die aus. Und diese Bewegung führt zu einem relativ langsamen, aber gleichmäßigen Gebimmel, weil sie immer Zunge raus, Zunge rein, Zunge raus, Zunge rein machen. Mhm. Und das zweite Gebimmel, was ich dir vorgespielt habe, da hast du gesagt, das könnten Ziegen gewesen sein, weil die Glocke heller war. Aber die Glocke war tatsächlich nicht kleiner, sie war nur heller. Sie hing auch an größeren Tieren als an den Kühen, nämlich an Kaltblutpferden, also sehr großen Pferden. Und Pferde beißen ihre Nahrung ab. Mhm. Und dadurch ist dieser Schlag von der Glocke immer ein bisschen schneller als bei der Kuh. Mhm. Und ich habe das, um ehrlich zu sein, auch nicht hören können, den Unterschied. Deswegen war das jetzt auch ein bisschen gemein. Aber
also man hört schon den Unterschied, aber vom Wasser dann kommt, ich dachte eben, es wären verschiedene große Glocken.
Ja, also natürlich ist im Ton auch ein Unterschied zu hören, aber wir machen das jetzt so, wir spielen das nochmal ein und achtet mal auf den Rhythmus. Mhm. Und zwar die Kuhglocken, die ersten, sind etwas langsamer und die Pferdeglocken, die zweiten, sind etwas schneller. Was ich dir noch anbieten kann, Stefan, ich habe das natürlich hier in unser Schnittprogramm eingefügt und da kann man das visuell sehen, wie schnell die Ausschläge hintereinander kommen.
Wäre vielleicht auch was wir teilen könnten.
Das stimmt, das können wir auch mal teilen. Da kann man den Unterschied deutlicher sehen, als man ihn hören kann, zumindest mit einem ungeübten Ohr. Aber ich habe mich da mit einem fast 80-jährigen Almbauern unterhalten, der konnte die Tiere an dem Rhythmus unterscheiden.
Der konnte sie wahrscheinlich dann nach Individuen unterscheiden.
Es gab nur 4 Pferde und 3 davon hatten eine Glocke, es war nicht so schwierig. Aber ich glaube.
Konntest du es?
Nein. Ja. Nein, ich konnte das nicht. Also für dich nochmal der Einspieler.
Danke.
Ich meine zuerst das Pferd, weil ich es noch offen habe.
Jawohl. Und die Kuh? Die
Kuh?
Also, ich möchte jetzt nicht drauf wetten, dass ich es beim nächsten Mal noch erkenne. Sagen wir es mal so.
Da musst du wohl öfter in die Berge gehen und ein bisschen zuhören.
Das wäre eine Möglichkeit.
Neben der Bedeutung für die Artenvielfalt, die wir jetzt ja gerade schon hatten, sind Almen zum Beispiel auch für den Erholungs- und Tourismusbereich sehr wichtig. Sieht man zum Beispiel daran, dass die Alpen, also die Hochgebirgsbereiche der Alpen in Deutschland, nur 2% der Staatsfläche einnehmen, aber Touristen und Gäste aus ganz Deutschland anziehen. Und man kann sagen, dass die Almen erst eine Erholungslandschaft geschaffen haben. Denn nahezu alle vielbegangenen Wanderrouten führen zu Almen oder über Almen. Und Aussichtspunkte, die unterhalb der natürlichen Baumgrenze liegen, sind nur Aussichtspunkte, weil sie durch die Almwirtschaft künstlich gerodet und freigehalten werden.
Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Und wahrscheinlich, weil es da auch noch leckeren Käse oder Brotzeit oder sowas gibt.
Ja, nicht immer, aber gibt es auch, genau. Wäre natürlich auch noch ein Grund, dahin zu gehen, ja. Aber der Tourismus ist so eine ambivalente Entwicklung, würde ich das mal nennen. Also er hat sowohl positive als auch negative Begleiterscheinungen und ist halt in den Bergen sehr allgegenwärtig. Also mindestens 95% aller bayerischen Almen und auch ausdrücklich Alpen im Allgäu werden im Sommer von Bergwanderern oder Bergradlern besucht. Das sind ja nahezu alle. Und wie du gesagt hast, eventuell kann man da Käse kaufen oder Milch oder andere Produkte. Da können sich die Leute natürlich ein Zubrot verdienen, ist aber nur ein kleiner Nebenerwerb und hat nichts mit wirklich finanzieller Tragbarkeit zu tun.
Okay.
Dann gibt es aber noch einen Punkt, den ich persönlich wichtig finde. Wenn etwas in der Natur sehr wertvoll ist, dann darf man es nicht einfach wegsperren, sondern man muss es den Leuten zugänglich machen und zeigen und erklären, was daran so wertvoll und so wichtig ist. Und das heißt, einen Zugang zu ermöglichen, das finde ich durchaus wichtig und gerechtfertigt. Aber es gibt eine Menge negative Begleiterscheinungen mit dem Tourismus, wie wir den heute in den Alpen finden. Das fängt an bei der Erschließung mit Straßen, die für den Tourismus gedacht sind, oder auch mit Seilbahnen, die natürlich eine große bauliche Maßnahme darstellen. Und erhöhte Lärm- und Lichtemissionen kommen auch noch dazu. Also man könnte sagen, dass steigende Tourismuszahlen auch eine Art der Intensivierung in der Nutzung dieser Landschaft sind. Mhm. Keine landwirtschaftliche, sondern eine touristische Nutzung. Und die bringt halt auch einige Probleme mit sich.
Und ich denke, was man aber bei dem, was du gerade gesagt hast, nicht vergessen darf, ist, dass eben nicht alle Menschen so offen oder mit offenen Augen durch diese Landschaften gehen. Ich meine, wie diese Nutzung dann vor Ort stattfindet, ist ja nochmal eigentlich das Elementarste daran. Also du sagst zwar, wir dürfen es nicht wegsperren und wir müssen diese Landschaften für Menschen erlebbar machen, aber was man dann meiner Meinung nach schon fordern kann, ist, dass diese Landschaften auch geschätzt werden und dass man die Erholungs- und Erlebnisfunktion dieser Landschaften, und ich meine jetzt nicht in Abenteuertourismus, sondern mit ihrer Schönheit und Eigenart eigentlich danach wahrnimmt, ne? Also da sind wir wieder bei der letzten Folge so ein bisschen. Das geht dann natürlich nicht, dass ich während meines Aufenthalts alles kaputt mache.
Nee, natürlich nicht. Und dafür, finde ich, haben wir gerade einen ganz guten Part in dem ganzen Spiel, weil wir können jetzt ein paar einfache, sagen wir mal, Verhaltenstipps mit auf den Weg geben, die in dem Bereich der Almen elementar wichtig sind und die dazu beitragen, dass sich diese Landschaft vielleicht noch weiter so erhalten kann, wie wir sie heute haben.
Da kann ich jetzt bestimmt auch sicher noch was lernen und deshalb bitte.
Gut. Also der erste wichtigste Hinweis ist, langsam und ruhig gehen. Mhm. Es gibt Wanderwege, auf diesen Wegen sollte man bleiben. Und wenn man sich einer Kuhherde nähert, einfach langsam und ruhig gehen. Die kennen Wanderer, die sind an die gewöhnt, kennen sie auch von ihrem Almerer, von ihrem Hirten. Da haben sie keine Angst vor. Von Herden sollte man unbedingt Abstand halten, besonders wenn Kälber dabei sind. Und da muss man jetzt auch wissen, dass Kälber durchaus so groß sein können wie der Rest der Kühe. Die sind also für Laien jetzt nicht eindeutig als Kälber zu erkennen. Aber Mütter schützen ihre Kinder und da ist durchaus Gefahr, dass so eine Kuh ihr Kalb verteidigen möchte.
Also eigentlich von jeder Kuh immer Abstand halten, weil könnte ein Kalb sein.
Richtig, genau. Wenn ihr Hundebesitzer seid, dann nehmt auf so einer Alm euren Hund unbedingt an die Leine und haltet den auch nah bei euch. So ein Hund wird von der Kuh extrem als Gefahr gesehen, wenn er irgendwo frei rumläuft. Und sollte nur in dem Fall, dass eine Kuh euch angreift, dann und ihr einen Hund dabei habt, dann, das ist der einzige Fall, in dem man einen Hund von der Leine lassen sollte, weil dann rennt die Kuh nämlich dem Hund hinterher und nicht euch. Und der hat eine Chance, ihr zu entkommen und ihr nicht. Und wenn die Kuh Hörner hat, dann wollt ihr wirklich lieber, dass sie dem Hund hinterherläuft und nicht euch. Was lachst du da jetzt so blöd? Es gibt wirklich Fälle.
Erklär das mal einfach dem Hundebesitzer, dass sie ihren Hund aufopfern sollten bei der typischen Kuhattacke auf Almen.
Also es gibt ja Leute, die haben dann ihren Hund auf den Arm genommen und dann wurden sie halt von der Kuh, ich würde jetzt nicht sagen aufgespießt, aber sagen wir mal drangsaliert. Aber es ist ja nicht so, dass du den Hund opferst. Der Hund kann vor einer Kuh davonrennen, aber ihr könnt es nicht.
Kommt auf den Hund an.
Okay, kommt auf den Hund an. Wenn er klein genug ist, dann schafft das vielleicht auch in so einem Murmeltierbau. Okay, zurück zu den ernsthaften Dingen des Lebens. Was natürlich eigentlich offensichtlich ist, wenn da eine Herde steht, dann einfach um die Herde herumgehen und nicht mitten durchgehen. Da darf man den Weg dann auch mal verlassen für. Und Kühe sind keine Tiere im Streichelzoo. Kühe sind Nutztiere, die sind nicht da, um gestreichelt zu werden. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den man da berücksichtigen sollte.
Ist Streicheln nicht auch eine Art der Nutzung?
Das ist jetzt sehr philosophisch, jedenfalls nicht die, die vorgesehen ist.
Okay.
Ich würde jetzt gerne so eine Abschlusszusammenfassung machen.
Mach das.
Also der Alpenraum, in dem wir uns ja heute bewegt haben, ist ein Raum, ein Ökosystem, in dem es viele, die nennt man geoökologische Gefahren gibt. Also das heißt, Gefahr durch Lawinen, durch Murenabgänge, Steinschläge ist für den Menschen recht hoch, weil solche Ereignisse halt verheerende Auswirkungen auf menschliches Leben in den Alpen haben können. Und der Mensch erhöht durch seine Nutzung der Alpen das Gefahrenpotenzial für solche natürlichen Ereignisse. Zum Beispiel, was wir heute schon hatten, dass er den Wald rodet und dort Almflächen einrichtet. Wald stabilisiert im Winter den Schnee vor Lawinenabgängen und den Boden vor Erosion. Also Wald ist ein guter Stabilisator, aber der Mensch rodet und nutzt die neu entstandenen Flächen eben schon seit Jahrhunderten. Und wenn das jetzt übertrieben wird und zu viele dieser natürlichen, eigentlich natürlichen Ereignisse stattfinden, dann wird ein Leben und Wirtschaften in den Alpen für den Menschen unmöglich gemacht. Das heißt, der Mensch muss lernen, auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit der Natur dort umzugehen. Er muss seine Nutzung so gestalten, dass er einerseits davon leben kann, aber andererseits die ökologische Stabilität dieser Kulturlandschaft Alpen erhalten bleibt. Und wie wir ja gesehen haben, haben wir darin ein seit Jahrtausenden gewachsenes Erfahrungswissen, auf das wir bauen können. Und das habe ich versucht, mit dieser langen Geschichte der Almwirtschaft, die ich am Anfang so ausgeführt habe, deutlich zu machen. Der Lebensraum Alm hat eine sehr, sehr lange Habitattradition, die gibt es schon ewig. Arten hatten schon sehr lange Zeit, dort hinzuzuwandern, sich dort zu etablieren und sich auch dort zu halten. Und das macht sie zu diesen wertvollen Lebensräumen, die sie heute sind und die weiter genutzt werden müssen, um sie zu erhalten, aber eben richtig.
Und ich glaube, das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, ist ja auch was, was wir sowohl im Alpenbogen als auch im Rest der Welt eben benötigen könnten. Eben dieses mehr mit der, ich sag's jetzt, Natur und nicht so viel dagegen. Und dass wir eben auch in unseren ökologischen Grenzen eben denken. Und was uns da manchmal, denke ich, schwerfällt, ist eben, dass wir diese Grenzen nicht direkt gezeigt bekommen, wenn wir sie überschreiten. Und ja. In den Alpen ist dieser Zusammenhang oder in der Almwirtschaft wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gegeben. Das heißt, wir gehen da oftmals in unserer modernen Welt drüber, ohne dass wir es wirklich merken. Das heißt jetzt mit den Stickstoffkreisläufen oder eben mit dem Klima, wo ja die Debatte gerade momentan sehr groß ist.
Wo immer diese zeitliche Verzögerung da ist, meinst du?
Unter anderem. Nicht nur zeitlich, sondern auch wer bekommt denn wirklich was vom, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wer bekommt denn in seiner Lebenszeit wirklich was vom Klimawandel mit? Ich meine, mein Erfahrungsschatz, also wenn es nicht die wissenschaftliche Datengrundlage gäbe, würde meine Wissensgrundlage nicht dazu ausreichen, um wirklich eine Tendenz zu einer Klimaerwärmung hier bei mir zu Hause zu erkennen. Es reicht einfach nicht. Und daher ist es ganz schön, einfach das zu hören, was du gerade eben gesagt hast, und es sollte was sein, was wir, denke ich, mehr in den Alltag mit hineintragen.
Ja.
Dann meine typische Frage, hast du deiner Folge noch etwas hinzuzufügen, Ella?
Ja, ich möchte mal was ganz Untypisches machen und möchte mich bei allen Leuten bedanken, die ich auf dem Weg der Vorbereitung dieser Folge getroffen habe, die ich fragen konnte und die mir immer geantwortet haben, und möchte einfach bei allen mal Danke sagen und dass ich wieder gut auf dem Boden der nicht-alpinen Region angekommen bin.
Gibt es dann auch noch Grüße, die du ausrichten möchtest?
Also nicht so spezifisch. Ich grüße einfach alle, die ich getroffen habe.
Sehr schön. Man sollte vielleicht dazu noch erwähnen, dass du eben die letzte Woche in den Alpen verbracht hast.
Genau, also unsere Instagram-Abonnenten haben das vielleicht auch gesehen. Ich war unterwegs, zugegebenermaßen nicht nur für Löffelkraut, aber auch für Löffelkraut in der Alpenregion. Und genau, bin gerade rechtzeitig zur Aufnahme wieder hier.
Froh bin ich. Und dann, glaube ich, jetzt noch was?
Nein, jetzt war's das, Stefan. Okay. Jetzt möchte ich dir das Wort zum Schluss übergeben.
Dann darf ich jetzt abschließend nochmal ein herzliches Dankeschön an den Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. aussprechen, die uns eben mit Literatur versorgt haben. Ella, du hast ja diese Folge vorbereitet und hast dich schon etwas intensiver damit beschäftigt.
Ja.
Was ist denn dein Feedback?
Also was ich sagen kann, die haben uns ja ein Buch kostenlos zur Verfügung gestellt, in das oder auf das wir während der Recherche gestoßen sind und gesagt haben, oh, das klingt ganz interessant, und das hat sich echt bestätigt. Also es ist Band 4 der Schriftenreihe Heimatpflege in Bayern, und es ist eine Menge drin über verschiedene Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente, unter anderem auch die Almen. Und der ominöse Lebensraum der nächsten Folge ist da drin auch zu finden. Auf jeden Fall ein Lesetipp für alle, die sowas interessiert. Aber natürlich auch ein Hinweis, wir haben die Literatur jetzt und werden sie wahrscheinlich noch öfter nutzen.
Kann ich nur so unterschreiben. Und damit dann zum letzten Teil des Podcasts. Ich möchte jetzt nochmal darauf hinweisen, wie das auch schon mehrere Menschen jetzt getan haben, dass man Anmerkungen und Rückmeldungen sowohl über Instagram uns zutragen kann, wie auch über unsere E-Mail podcast.loeffelkraut@gmx.de. Ihr findet das natürlich auch wieder alles in der Beschreibung. Dazu auch die Literatur, wie zum Beispiel den Band 4, Heimatpflege in Bayern. Und folgt uns doch auf Instagram. Es wird wahrscheinlich einen Post zum Birkum geben und auch ganz andere tolle Dinge, die wir da mal so hochladen. Und dann bleibt mir, denke ich, nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
Und bis zum nächsten Lebensraum.
Ciao.
Servus.
Willst feiner Knab du mit mir gehen, Töchter solle dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Reim und singen und machen irgendwas mit dir.
Oh, wir
singen dich ein, das war die Wiederholung. Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königstöchter am düsteren Ort. Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau, so grau.